Das ist der Materie-Podcast. Ich bin Tina Schmidhofer und mein heutiger Gast ist Dr. Walter Posch. Gebürtiger Tiroler, Nahostexperte und Orientalist am Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement der Landesverteidigungsakademie. Er spricht Englisch, Türkisch, hat Lesefähigkeiten in anderen Turksprachen, spricht Persisch inklusive Dari sowie Lesefähigkeiten für Tadschikisch und er spricht Französisch. Wir schauen heute gemeinsam auf den Nahostkonflikt. Es wird viel um Israel und Palästina gehen, aber auch der aktuelle Krieg zwischen Israel und dem Iran. Wie hat alles begonnen, was ist passiert und warum ist gerade jetzt wieder so viel in Bewegung gekommen? Ich will diesen Konflikt verstehen und auch die Hintergründe aufzeigen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen, Herr Posch. Ich weiß, Sie haben viel zu tun. Ich weiß, Sie haben gerade viele Medientermine. Es überschlagen sich die Ereignisse. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und das mit uns heute aufarbeiten. Den Nahostkonflikt.
Ja, danke vielmals für die Einladung.
Ich möchte mit Ihnen gerne beginnen von vorne, ganz von vorne, damit wir alle ins Boot holen und nichts voraussetzen. Was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff Nahostkonflikt?
Der eigentliche Nahostkonflikt bezieht sich auf die Staatsgründung Israels und die Nichtgründung eines palästinensischen Staates. Also das Nichtentstehen eines palästinensischen Staates, der eigentlich streng genommen vorgesehen war. Und die folgenden Konflikte sind der Nahostkonflikt, der dann immer wieder kombiniert wird mit anderen ideologischen, politischen und geostrategischen Ansätzen.
Wie weit ist dieser Konflikt tatsächlich zurückgegangen? Beginnt er erst 1948 oder ist das davor schon irgendwie groß Thema gewesen?
Da scheiden sich die Geister, je nachdem, wo die Leute politisch stehen. Die einen sagen, sowas wie Palästina hatte es nie gegeben, weil das war ja alles Osmanisches Reich und wo die aufgelöst worden sind, ist ja mit der Balfour Declaration den Juden eine Heimstatt in einer Gegend gegeben worden, die wir landläufig als Mandat Palästina bezeichnen. Also dort, wo die Briten ihr Mandat hatten nach Völkerbund. Andere sagen, es hätte schon früher begonnen mit der Einwanderung, systematischen Einwanderung von ideologischen Juden aus Europa, den Zionisten, und dass das der eigentliche Ursache sei. Wirklich richtig politisch tragend ist er, glaube ich, erst seit 1948 geworden.
Sprechen wir noch kurz über die Zeit davor. Wie hat denn das Zusammenleben vor 1948 dort vor Ort ausgesehen?
Da waren auch schon zahlreiche Spannungen zwischen einheimischen Arabern und jüdischen Einwanderern, wobei nicht wirklich unterschieden worden ist zwischen Leuten, die aus freien Stücken gekommen sind, und Flüchtlingen. Und es hat schon eine Widerstandsbewegung gegeben. Dagegen haben sich auch jüdische Gruppen gebildet, Irgun, Haganach, aus denen dann später die Armee hervorgegangen ist. Araber wie Juden haben begonnen, auch die Briten anzugreifen, die dort Ordnungsmacht war. Während des Zweiten Weltkriegs hat sich der Scharif Hussein, der Mufti von Jerusalem, den Nazis angedient. Und das war für die Briten so weit gefährlich, weil im selben Jahr 1942 auch im Irak ein Putsch, ein antibritischer, stattfinden hätte sollen. Also alles in allem waren die Spannungen schon sehr groß. Es hat aber eine neue Konfliktdynamik bekommen nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem 1948.
Wieso waren die Briten generell dort? Also was war deren Aufgabe? Seit wann waren die dort?
Die Briten sind mit dem Ende des Osmanischen Reiches dort einmarschiert. Die Osmanen haben das Land ja weithin seit 1517, also mit der Eroberung von Ägypten, haben die Osmanen auch Palästina kontrolliert, haben dort die Mamluken abgelöst. Und im Ersten Weltkrieg hat es im Zuge der Waffenhilfe eben österreichisch-ungarische und deutsche Truppen dort auch gegeben. Wir hatten Artillerie dort, gerade in Gaza, und haben eigentlich die Front auch sehr lange gehalten. Der Zusammenbruch ist dann, ich glaube, das war die 6. osmanische Armee, die habe ich jetzt nicht nachgeschaut, die hat sich dann zurückgezogen und wir sind dann mit 18 eben auch abgezogen. Es ist dann relativ schnell gegangen, die Briten sind einmarschiert, es hat eine neue arabische Nationalbewegung gegeben, die essentiell war, dass die Briten so leicht operieren konnten, und dann ist die Gegend über die Mandatsgebiete aufgeteilt worden. Es hat dann einen Plan gegeben von zwei Diplomaten, an Franzosen, Monsieur Picot, und an Briten, der Sykes geheißen hat. Und dieser Sykes-Picot-Plan hat vorgesehen, dass die Levante überwiegend französisch wird, inklusive Syrien, dafür die Briten in Palästina stark sind und die Franzosen auch noch Teile von Antalya, Iskenderun, was heute in der Türkei ist, bekommen. Und dieses Syrien, das da damals geplant war, hat Anleihungen gemacht an das alte Syrien und man hat auch gesagt, da gehört ja eigentlich auch Mosul rein, weil vom Dialekt her und von den Volksgruppen her die arabischen Stämme und Mosul viel mehr nach Syrien korrespondieren und die Wirtschaft von Mosul auch viel mehr in die Osttürkei ausgerichtet war. Und im Zuge der Friedensverhandlungen 1920 und der Gründung des Völkerbundes hat man gesagt, ja, Kolonien sind eigentlich tabu, niemand will das. Und diese junge arabische Elite, die zum Teil auch christlich geprägt war, war unglücklich, aber man hat dann sich doch geeinigt, diese neuen Staaten zu gründen, wobei Mosul dann aus wirtschaftlichen Gründen nach Bagdad gekommen ist und die Briten eben nach schweren Kämpfen übrigens, bei denen schiitische Freiwillige an Seiten der Osmanen gekämpft haben, haben den Irak bekommen und mit dem dann auch die Ölfelder. Das hat man damals noch nicht so gewusst, aber man hat sie schon vermutet. Und das Hin und Her über die Dynastien, das kann man gern gehen. Es war das Problem nämlich, dass die Scharifen von Mekka, die unter Faisal und Hussein die Aufstände gemacht haben, dann in Mekka von den Wahhabiten rausgeworfen sind, geworden. Und das sind die Vorfahren der... Also die Wahhabiten sind eine religiöse Bewegung und die sind geführt worden von dem jetzigen Königshaus, der Al-Saud. Die Saudis also haben Mekka und Medina übernommen und damit ist die Legitimität für die Haschimiten, für die Dynastie der Haschimiten, die Scherifen von Mekka und Medina, hat dann stark gelitten. Und man hat zuerst gesagt, ja, dann wäre da einer König in Syrien und der andere in Irak. Man hat noch Transjordanien gegründet und zum Schluss ist eigentlich nur Transjordanien, also das heutige Jordanien und der Irak übrig geblieben von dieser arabischen Bewegung, wo die beiden Dynastien gearbeitet haben. In Frankreich war Mandat in Syrien und die Briten haben da ihre Königreiche in Jordanien und dem Irak eingerichtet und das Ganze ist bis nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen.
Die UNO hat diesen Teilungsplan gemacht 1947 und 1948 ja, weil ist der
das Mandat ist ausgelaufen. Die Briten haben den Arabern und den später dann Israelis, den jüdischen Gemeinden alles Mögliche versprochen. Der Teilungsplan der UNO ist dann nicht glatt über die Bühne gegangen. Es ist zur berühmten Nakba gekommen, zum Desaster der Palästinenser, zur Vertreibung der Palästinenser. Und das Narrativ war eben, wir gründen eine neue jüdische Nation namens Israel. Also das Wort Israel war ja verbannt in die religiöse Sphäre. Das Königreich ist, von Israel ist ja von den Römern zerstört worden nach dem Bar Kochba-Aufstand. Bar Kochba, Bar Kossiba, also da wird oft gestritten. Und das war so ein Trauma, weil die Römer dann alle Juden vertrieben haben, den Tempel zerstört haben und ihnen die Rückkehr verboten haben. Indigene jüdische Gruppen haben seit der Antike eigentlich nur in der Kleinstadt Safed überlebt. Und in Safed war, das sieht man am osmanischen Zensus sehr gut, in Safed war eben die lokale jüdische Gemeinde am stärksten. Und so ist eben Jerusalem und Israel so weg von der realen Lebenswelt und immer mehr in die religiöse Lebenswelt gekommen. Aber man hat Israel und Jerusalem nie vergessen. Und man hat gewusst, dass das auch konkrete Orte sind. Aber sie waren das religiös schon sehr stark überhöht, eben wie auch im Christentum Jerusalem und das himmlische Jerusalem gern vermischt worden ist. Und also mit der über die zionistische Bewegung, über die Umbewertung und die säkulare Formulierung einer jüdischen Identität sind die Grundlagen auch zum Teil in Wien gelegt worden für einen modernen jüdischen Staat.
Was waren die Folgen?
Die Staatsgründung Israel ist sofort und energisch von arabischen Staaten abgelehnt worden, die einfach gesagt haben, wir treiben die Juden wieder ins Meer. Die haben hier nichts verloren, das sind europäische Zuwanderer, wir führen sich die auf, weg damit. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass darunter auch viele Holocaust-Überlebende oder fast alle haben Familien im Holocaust verloren, dass die jüdischen Gruppen sich das auch nicht gefallen lassen haben. Und es ist zuerst zum Krieg gekommen, der erste Teilungsplan, und dann haben die Israelis eben neue Tatsachen geschaffen und waren in der Lage, einen Staat in relativ kurzer Zeit aufzubauen und in mehrmals arabischen Angriffen zu widerstehen und dort eben auch sich zu konsolidieren und einen neuen modernen Staat eben zu gründen.
Das heißt, wie konnten die das gewinnen quasi? War da die Manpower größer? War da die Möglichkeiten von ihnen mehr? Waren die schlechter aufgestellt, die anderen? Wie konnte es dazu kommen, dass die Israelis sich dieses Gebiet so vereinleiben konnten quasi?
Sie hatten natürlich gute militärische Führung, politische Führung, es ist alles zusammengekommen. Sie haben aus Fehlern gelernt, sie haben eine neue Armee aufgebaut, sie haben zum Teil auch Unterstützung bekommen von jüdischen Offizieren anderer Armeen, aber das war eben, wenn man so sagen will, der Wille da, einen Staat zu gründen und das zu verteidigen, während man auf der arabischen Seite doch sehr davon geprägt war, vom Bild, das man von den Juden in den eigenen Basarvierteln gehabt hat und die halt nichts mit Militär oder mit Widerstand zu tun haben. Und zu guter Letzt ist es eben so weit gekommen, dass man dann gesagt hat, ja, Israel ist allmächtig und so, aber vor allem die gute Organisation dessen, was dann sich als israelischer Staat formiert hat, der gesamten jüdischen Bewegungen, das hat auch den Ausschlag gegeben. Natürlich auch die internationale Unterstützung, aber die war jetzt im Verhältnis mehr auf der moralischen Ebene. Das Kämpfen haben dann schon die Israelis selber gemacht.
Wie haben diese beiden Seiten das erlebt damals? Wie war diese Zeit für beide Seiten?
Für die Palästinenser war es eine Katastrophe, weil die mit nichts dagestanden sind, eigentlich nur mit den Rudimenten einer Befreiungsbewegung. Die PLO war noch nicht gegründet. Sie mussten also schwerste die Vertreibungen hinnehmen. Und für die meisten Juden auf der Welt war das eben wie eine Erlösung. Also man hatte gestern noch den Holocaust und das nie mehr wieder manifestiert sich eben in Israel. Wobei in Israel selber die Zionisten anfangs gesagt haben, wir wollen wirklich alle die Tragödien Europas hinterlassen. Wir sind jetzt hier in der Heimat unserer Väter und wir verteidigen das jetzt.
Warum ist für viele Palästinenser die Gründung Israels eine Katastrophe gewesen? War es ausschließlich, weil man gesagt hat, das war unser Land, oder steckt da noch mehr dahinter?
Ja, das war mal das Ausschlaggebende. Das andere war, dass man gesagt hat, das sind die europäischen Kolonisatoren, so wie die Franzosen in Algerien. Der religiöse Faktor und die religiöse Begründung hat weniger eine Rolle gespielt in der ersten Phase.
Okay.
Das kommt dann später.
Es hat ja dann mehrere Kriege gegeben. Welche sind denn da entscheidend gewesen und warum auch?
Ja, Ende der 60er, Anfang der 70er, die ganzen Kriege, Sechstagekrieg und so weiter, Yom Kippur-Krieg, die waren entscheidend, es hat das Überraschungsmoment gegeben und es war vor allem auf der arabischen Seite, waren es die autoritär modernisierenden, militaristischen und stark von Sozialismus geprägten, also säkularen Staaten wie Syrien und Ägypten und Irak war ja auch noch dabei, aber die haben alle, also man kann sagen, ab den 70er Jahren, wo diese nationalistischen Offizierskuntas zuerst den Mund vollnehmen und sagen, sie vernichten Israel und dann daran scheitern, beginnt auch der Abstieg der säkularen Ideologien in der arabischen Welt. Die steigen auch aus einem anderen Grund ab, die Misswirtschaft, der Nepotismus, die starke sozialistische Wirtschaft und so weiter, die legitimiert. Es bleibt aber der Kampf gegen Israel oder der Kampf, die Unterstützung der Palästinenser, je nachdem, wie sie es formuliert haben, je nach Brauch, immer als etwas, das man benutzt hat, um zu sagen, ja, bei uns ist vielleicht nicht alles in Ordnung, aber der Kampf gegen Israel. Also in den Massen ist es schon angekommen, Unterstützung für die Palästinenser und Kampf gegen Israel als etwas, als ein nobles Ziel, könnte man sagen.
Wie ist denn dann der Libanon hineingezogen worden und welche Folgen hat das gehabt?
Die Libanesen sind vor allem, man kann sagen, ursprünglich sind sie reingezogen worden, weil die Flüchtlingsströme der Palästinenser sich in den Libanon ergossen haben. Mhm. Die Palästinenser sind weit überwiegend Sunniten und die haben dort diesen konfessionellen Ausgleich verändert. Mhm. Und man hat dann im Libanon das getan, was man überall sonst gemacht hat. Man hat das übrigens auch bei aus der Türkei geflohenen Kurden in Syrien gemacht. Man hat denen zwar geduldet, aber ihnen keine Aufenthalts-, keine Staatsbürgerschaften gegeben.
Also in Wahrheit Perspektive genommen.
Ja, die Perspektive war der Kampf und die Rückkehr nach Palästina. Mhm. Deswegen auch die Unterstützung. Man durfte auch nicht die palästinensischen Lager und so weiter kontrollieren. Es gab eine eigene Polizei. Die PLO hat eigentlich einen Staat im Staat in Libanon betrieben. Mhm. Weil die staatlichen Strukturen zu schwach waren und es im Libanon zum Bürgerkrieg ist, gekommen ist, wo auch die PLO eine Rolle gespielt hat. Dann sind die alle Anfang der 80er herausgeworfen worden und über die iranische Vermittlung ist im Libanon eine Organisation gegründet worden, die die anderen schiitischen Milizen zum Teil ersetzt hat, nämlich die Hezbollah. Mhm.
Und dann hat es ja eine Phase der Hoffnung gegeben. Drei Namen sind da wichtig, Arafat, Peres und Rabin. Wer sind diese drei Personen gewesen und woran ist der Prozess dann letztlich gescheitert?
Das Kernproblem für eine Zwei-Staaten-Lösung, man hatte konkret um Land gegen Frieden getauscht, ist das, dass das Minimum, was sich die Palästinenser als souveräne Staat vorstellen, und das Minimum, was sich die Israelis als garantierte Sicherheit vorstellen, nicht zusammengeht. Das war aber nicht so bewusst, aber ich würde sagen, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, dann ist das das Problem. Es war niemals ein vollkommen unabhängiger palästinensischer Staat verhandelt, aber eine weitgehende Autonomie mit verschiedenen Gebieten, wo die israelische Armee sich dann zurückzieht und wo dann die Palästinenser die Führung übernehmen. Mhm. Aber es ist ja der israelische Ministerpräsident von einer radikalen Siedler erschossen worden. Und diese Siedlerbewegung hat schon an Bedeutung genommen und in Israel haben eben die linken Narrativen, vor allem auch die Narrativen der Zwei-Staaten-Lösung, sehr stark gelitten und damit auch ihre Anhänger. Und gleichzeitig haben wir aber auf der palästinensischen Seite eine Zunahme der Aktivitäten der damals neu gegründeten Hamas, die sich gegen die PLO gewandt hat, die dann später in die palästinensische Autonomiebehörde umbenannt worden ist, beziehungsweise sich reorganisiert hat. Und die mussten natürlich auch fürchten, dass sie bei einer Friedenslösung vollkommen unter die Räder kommen und haben diese Friedenslösung hintertrieben, weil sie gesagt haben, Gott hat uns das gesamte Land gegeben und nicht nur einen Teil davon. Die weiteren Papiere von der Hamas waren moderater und realistischer, also dem Modell gegeben, als permanenten, keinen Frieden, aber einen permanenten Waffenstillstand mit dem Staat Israel, wobei das Wort Ausdruck Staat Israel vermieden worden ist. Aber auf der israelischen Seite war es klar, jeder Ministerpräsident, der substanzielle Schritte in Richtung der Palästinenser macht, riskiert eine gewaltsame Reaktion von Seiten radikaler Elemente aus Israel.
Ich möchte mit Ihnen gerne in die jüngste Vergangenheit springen. Am 7. Oktober 2023 ist eine neue Eskalation passiert. Natürlich ist dazwischen hat es Unruhen gegeben. Aber was ist genau geschehen und wie konnte es dazu kommen?
Ab den 2000, ab dem Abzug aus Gaza, wo Israel sozusagen Außenposten zurückgenommen hat, und im 2006er Krieg sowohl im Libanon als gegen die Hezbollah als auch im Gazastreifen, der ja ganz zerstört worden ist, oder sehr stark zerstört worden ist, hat man israelischerseits, also zunächst einmal hat die Hamas die Wahlen gewonnen, demokratisch, weil die Bürger nicht von Israel getrieben waren, sondern weil sie die Art, wie die palästinensische Autonomiebehörde oder die PLO regiert hat, nicht gutiert hat. Also Nepotismus, Korruption und so weiter. mit dem Sieg der Hamas hatten sich nicht alle in der PLO abgefunden. Es ist zur Spaltung gekommen. Die Westbank wurde von der PLO weiterhin regiert, beziehungsweise PA. Und den Gazastreifen hat dann die Hamas bekommen. Der Gazastreifen wurde hermetisch abgeriegelt von den Israelis mit Live-Kameras und so. Und es ist sehr energisch ausgebaut worden. Und das war so irgendwie, ja, um nach Sicherheitsüberprüfung können die nach Israel kommen, arbeiten oder auch nicht, je nachdem, wie wir es bestimmen. Mhm. Wichtiger war aber die zweite Front, nämlich die Westbank. Und in der Westbank war es vor allem die Siedlerbewegung, die Gewaltdynamiken betrieben hat, indem sie ihre Siedlungen ausgedehnt hat und Dörfer übernommen hat und so weiter. Dagegen hat sich auch in der Westbank Widerstand formiert. Mhm. Und es ist von gut organisierten bis gelegentlichen Anschlägen hat sich die Gewalt dort aufgeschaukelt. Aber das ist die Front sozusagen, die am wichtigsten ist, politisch und symbolisch. Da geht es eben auch darum, dass sie es die am meisten innenpolitisch ist. Und die dritte Front war im Norden an der libanesischen Grenze, wo im Süden die Hisbollah ihre Stellungen ausgebaut hat. Und die Israelis haben ja ab 2006 einen Waffenstillstand mit der Hisbollah gehabt, der sehr lang gehalten hat. Mhm. Der Druck auf die Palästinenser hat zugenommen, das Siedlungswesen ist ausgebaut worden, es gab keine wirklichen Entwicklungen mehr, die in Richtung Verhandlungen weisen würden. Mhm. Und Premierminister Netanyahu hat immer eine andere Politik gehabt. Er hat gesagt, man möge sich nicht so sehr mit den palästinensischen Gruppen ablagen, sondern mit den Hintermännern, die das international finanzieren und unterstützen. Mhm. Das sind Staaten wie Libyen, Staaten wie Irak, Staaten wie Syrien und Iran. Das war das eine. Die Palästinenser haben gewusst, dass die Israelis auf Entführungen sehr heikel reagieren. So ist ja schon einmal ein israelischer Soldat entführt worden und die Israelis haben zigtausende oder hunderte palästinensische Gefangene freigelassen.
Und es sind ja sehr viele in Gefangenschaft gewesen.
Ja, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber es sind extrem viele. Ja. Ja. Und zwar auch mit auf bloßen Verdacht hin. Mhm. Und,
auch Kinder?
Alle Altersgruppen. Mhm. Es gibt immer wieder Berichte von Human Rights Watch und anderen Gruppen, die das sehr kritisieren. Einer der Gefangenen, der ausgetauscht war, war ein gewisser Yahya Sinwar, der quasi eine eigene Karriere innerhalb der Hamas gemacht hat, innerhalb der Qassam-Brigaden und des eben militärischen Flügels der Hamas. Und Gaza ist dann, weil es so gut überwacht worden, ein bisschen auch zum Sammelpunkt, das hat man toleriert, aller extremen Gruppen geworden, die von der Westbank und anderen Orten sich dorthin abgesetzt haben. Mhm. Und man hat die irgendwie so gelassen, weil er gesagt hat, besser dort als in der Westbank. Und der andere auch war der palästinensische islamische Dschihad dort, eine Organisation, die sehr stark iranlastig ist. Die Hamas vor Ort, Mohammed Daif und Yahya Sinwar, haben ein sehr starkes Eigenleben entwickelt gegenüber der Gesamtorganisation Hamas, die in Katar sitzt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es ja 20 Jahre Krieg gibt, das heißt Know-how und Wissen verbreitet sich. Und da gibt es zum Beispiel den Drohnenbauer von der Hamas, das war ein Tunesier, der nach Syrien gegangen ist, dort das Handwerk von den Irakern gelernt hat, es an der Hamas weitergegeben hat, zunächst in Syrien, und die haben dieses Wissen dann weiter in den Gazastreifen vermittelt. Und Sinwar war ist er sehr starke Persönlichkeit gewesen und der hat eben die Überwindung, den Ausbruch gemacht mit der Logik, möglichst viel Geiseln zu nehmen, um dann den Israelis noch mehr abzupressen. Mhm. Und das wäre vielleicht mit den anderen Premierminister gegangen, aber bei Netanyahu war klar, dass der sehr hart reagieren wird. Mhm. Aus einer Logik heraus, wenn er das nicht tut, verliert Israel die Handlungsfähigkeit und kann überhaupt nichts mehr machen.
Mhm. Wie hat man die Hamas zu dem Zeitpunkt eingeordnet? Immer schon als Terrororganisation oder als politische Kraft? Sie hat immer den Gazastreifen regiert.
Ja, hängt davon ab, von wem. Das ist natürlich eine politische Kraft. Da kann man tun, was man will. Es war ja auch die PLO nichts anderes. Mhm. Aber man hat die Hamas natürlich auf alle möglichen Terrorlisten gesetzt. Auch die Hisbollah, aber die Hisbollah regiert seit 2006, glaube ich, im Libanon mit. Das sind ja auch echte Parteien mit militanten Flügeln eben. Und man darf nicht vergessen, nicht alle arabischen Staaten haben die Hamas unterstützt. Manche lehnen sie ja auch ab, aber das ist mehr auf der Ebene der Eliten. An sich, sie kommt aus einem Moslembruder-Umfeld und bei uns war sie sehr früh schon, glaube ich, auf der Terrorliste. Auf der europäischen und auf der internationalen, amerikanischen.
Wie ist denn die humanitäre Lage im Gazastreifen gewesen zu dem Zeitpunkt 2023 vor dem Angriff?
Es hat gelegentlich Beschwerden gegeben, dass Sachen nicht funktionieren, aber es war nicht katastrophal. Ich glaube, also die Bevölkerung war nicht vom Hunger bedroht oder sonst was.
Welche Rolle haben denn die USA und Europa gespielt damals, also 2023 und auch heute?
Also beim Marsch von der Hamas, es gibt ja keine Gesprächskanäle zu Hamas. Beim Überfall von der Hamas auf Israel haben wir gar keine Rolle gespielt. Danach waren halt die üblichen Solidaritätskundgebungen und das Verlangen und Begehr der Israelis, dass man auf Hamas-Sympathisanten bei uns schaut. Und das ist ein bisschen zweischneidig. Hamas ist, was ist jetzt ein Sympathisant? Ist es jemand, der Geld gibt? Ist es jemand, der sagt, die Israelis sind so grausam, dass ich die Hamas unterstütze? Also ich bin mir da nicht ganz sicher, wie man das genau definieren will. Aber es hat natürlich der Druck zugenommen.
Warum hat es denn oder gibt es so unterschiedliche Sichtweisen auf Israel und Palästina, speziell im Westen? Wie hat sich das entwickelt oder beziehungsweise wie konnte sich das so entwickeln, dass man das so unterschiedlich betrachten kann?
Ja, aber das sind mehr öffentliche und politische Debatten. Also die Frage Israel-Palästina war mal eine Zeit lang die Frage der politischen Linken, der Progressiven, wo man gesagt hat, Israel ist reaktionär und rassistisch und was der Teufel was. Und auf der arabischen Seite ist es übernommen worden. Aber Schuldfrage, also die Araber und die Palästinenser insbesondere berufen sich auf das Recht zum Widerstand gegen koloniale Herrschaft nach der UN. Und aus israelischer Sicht ist das alles Terrorismus. Und ab einer gewissen Gewaltebene sind die feinen, nuancierten Unterschiede zwischen legitimen Widerstand und Terrorismus einfach verwischt. Es hat noch bis in die 90er Jahre palästinensische Gruppen gegeben, die gesagt haben, wir kämpfen um die 67er Linie und wir machen keinen Anschlag innerhalb der 67er Linie, aber außerhalb der 67er, also der Linie von 1967 ist die israelische Präsenz illegal und so. Und diese Unterschiede haben sich zunehmend vermischt durch die zunehmende Gewalt auf beiden Seiten.
Dann möchte ich gerne ganz aktuell werden, beziehungsweise doch da auch ein wenig zurückschauen, und zwar auf den Iran. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran ist eskaliert, beziehungsweise gerade wieder nicht. Es ist schwer zu sagen. Ich erwähne gerne, wir sind heute am 25. Juni 13.38 Uhr. Es kann sich jederzeit was ändern, bis zu dieser Ausstrahlung auch. Aber reden wir mal über die historische Ausgangslage. Waren die immer schon so feindlich? Gegeneinander, gegenüber?
Also die islamische Bewegung, die 1979 die Macht im Iran übernommen hat, wollte 1948 schon Freiwillige in den Kampf gegen Israel schicken. Es hat in der Kaiserzeit gute Kooperationen zwischen Israel und dem Iran gegeben, wobei der Iran meistens sich in nachrichtendienstlichen und ähnlichen Gebieten ausbilden hat lassen. Aber schon gegen Ende der 70er Jahre hat sich das Verhältnis ein bisschen abgekühlt. Der Schah hat immer wieder auch die sogenannte jüdische Lobby kritisiert. Also da war es sozusagen schon ein Bruch vorhanden. Bei Khomeini war es so, dass er von vornherein Israel als Staat abgelehnt hat, als illegal, auch mit den normalen antikolonialen Argumenten. Es ist nur kolonial und geht und Holocaust und so weiter geht uns nichts an. So. Gleichzeitig waren auch die guten Beziehungen, die der Schah zum Iran gehabt hat in den 60er und 70er Jahren, sozusagen auch etwas, wo man gesagt hat, schau, wenn wir Israel angreifen, greifen wir indirekt auch den Schah an. Also wer tut sowas, sich mit denen da auseinanderzusetzen. Für Khomeini war es dann gleich auch symbolisch wichtig nach der Machtergreifung. Da hat er dann zum Beispiel die israelische Botschaft an die BLO übergeben, als BLO-Botschaft, als palästinensische Botschaft. Und seither haben die keine Kontakte. Es hat aber immer wieder seltsame Kontakte gegeben in der Wirtschaft und in anderen Bereichen. Also es hat zum Beispiel während des Iran-Irak-Krieges hat Israel den Iran unterstützt, obwohl die haben gesagt, die Iraner haben zwar extrem anti-israelische Slogans, aber der gefährlichste ist Saddam Hussein. Und also das ganze amerikanische Waffenembargo, das es gegeben hat, haben die Israelis ignoriert. Das war die Likud-Partei. Und sobald die ersten israelischen Waffen im Libanon aufgetaucht sind und von der Hisbollah verwendet worden sind, die dann die zäheste Einheit war, die Israel bekämpft hat, war natürlich dieser Honeymoon auch vorbei.
Okay. Jetzt ist es zu, durch Trump zu einem Luftangriff auf iranische Nuklearanlagen gekommen, entgegen dessen ursprüngliche Ablehnung etwas in die Richtung zu tun. Wie ist es dazu gekommen?
Na, also zunächst einmal hat Trump ja mit den Iranern verhandelt, den Sonderverhandler Witkoff. Das Zweite ist, was man nicht vergessen darf, Iran hat seine strategische Position dramatisch verschlechtert durch den Verlust von Syrien. Das Dritte ist, für Israel ist das Narrativ über Gaza langsam gefährlich geworden, dass sie sogar von Verbündeten kritisiert worden sind, dass sich auch immer mehr gegen Israel gestellt haben. Das kann langfristig gefährlich werden fürs Land oder zumindest für die Eliten. Und dann kommt eben dazu, dass diese Verhandlungen zwischen den Amerikanern und den Iranern auf der amerikanischen Seite fast nur von Witkoff geführt worden sind, während auf der iranischen Seite immer Nuklearphysiker dabei sind. Immer echte Nuklearexperten. Und das war dann schon die Logik Netanyahu. Und Netanyahu hat ja über die letzten 30 Jahre immer gesagt, dass in einem halben Jahr der oder jener Staat, dieser oder jener Staat eine Atomwaffe haben wird. Das ist immer wiederholt worden. Also, dass der Iran in einem halben Jahr die Atomwaffe hat, das höre ich seit 98. Wir haben ja schon im letzten Jahr einen Schlagabtausch mit Raketenbeschuss erlebt, zweimal. Und es hieß, dass beim zweiten Mal es den Israelis gelungen sei, die gesamte iranische Luftabwehr auszuschalten. Und dann haben wir über die Jahre gesehen, wie es den Israelis offensichtlich gelungen war, im Iran Nuklearphysiker, Politiker und so weiter umzubringen. Also das alles zusammen hat dann halt schon ein Bild ergeben, dass die Zeit reif ist und dass man es jetzt machen könne. Und es war vorbereitet, die Sabotageteams hat es gegeben, es sind also Quellen geführt worden im Iran. Und man hat in der ersten Phase auch relativ erfolgreich, die Iraner vollkommen überrascht, und die einen Großteil der militärischen Führung getötet und die wichtigen Nuklearphysiker eben auch. Und es ist hin und her gegangen, ich glaube 10 Tage haben wir das gehabt. Und dann mussten die Israelis feststellen, dass erstens eine völkerrechtliche Frage weiterhin Druck auf sie ausübt und zweitens, dass der Iran zurückschießt und zwar relativ erfolgreich. Und diese Raketen, also es hat die Lufthoheit nichts gebracht über, über Teheran, wenn Teheran dann gleich mit Raketen zurückschießen kann und ganze Teile von Tel Aviv in Schutt und Asche legen kann. Strategische Anlagen und so weiter. Trump hat auch den Israelis gesagt, er will den Krieg nicht. Die Israelis, Netanyahu vor allem, will den Regimewechsel die ganze Zeit und hat auch sehr selbstbewusst gesprochen. Er hat gesagt, ja, und jetzt soll das Volk vom Iran aufstehen, wir haben begonnen. Vollkommen die iranischen Reaktionen verschätzt, unterschätzt, falsch eingeschätzt. Es hat für mich militärisch interessant Angriffe auf Gebirgseinheiten in Lorestan gegeben, wo ich mich frage, das hat ja nichts mit Atom zu tun, warum? Es macht aber dann Sinn, wenn man hofft, dass von den kurdischen Gebieten aus dem Irak da Gruppen einsickern, weil auch die Kommandanten, die dort getroffen worden sind, aktive Truppe sind, also Hauptmann bis maximal Oberstleutnant, die in einen Kampf gegen Aufständische eingesetzt werden würden. Und dann hat man ja auch noch so unvorsichtig gesagt, man möchte Herrn Khamenei töten. Und zu diesem Zeitpunkt, genau an dem, das war der 19. Juni, da hat Großer Ayatollah Sistani eine Erklärung verfasst und gesagt, das tut's hier nicht, das tut niemand. Und das Nuklearproblem, was ja sehr offiziell heißt, wird verhandelt. Jetzt im Westen kennt niemand Sistani, das ist der Papst der Schiiten, der sitzt in Najaf und seine Worte haben Gewicht. Vor allem auch ist es als Warnung dahingehend zu lesen, der Herr Khamenei ist einer von uns, ist ein Kleriker wie wir. Ich erkenne eine Parallele zum Jahr 1963, wo der hohe Klerus der Schiiten sagt, der Herr Khamenei ist einer von uns, den können wir jetzt nicht hinrichten, Herr Shah. Und das ist jetzt passiert. Und danach hat sich auch die politische Sprache sofort geändert, weil auch die schiitischen Milizen im Irak, die zur Hälfte Anhänger von Khamenei sind, also wenn man da tatsächlich den iranischen Revolutionsführer getötet hätte, wären die wirklich außer Rand und Band gewesen. Okay. Das ist also ebenso passiert. Das ist aber nicht reflektiert worden in den österreichischen oder überhaupt in den Medien. Ich darf nicht unterschätzen, Sistani hat bis jetzt alles durchbekommen, was er gewollt hat. Also ist eine Institution.
Ein sehr mächtiger Mann.
Sehr mächtiger Mann. Sehr einflussreicher. Also wenn er redet und sich politisch äußert, dann ist es ernst. Und Khamenei hat sich zurückgezogen in seinen Bunker und die Armee ist also mit dem Oberbefehl, also mit dem Befehlsgewalt betraut worden und das Abarbeiten der Zielpunkte in Israel immer kalibriert, welchen Schaden machen die Israelis bei uns und so weiten wir das auf Israel aus. Das ist hin und her gegangen und keine der beiden Seiten kann hergehen und sagen, jetzt ist genug. Und Trump ist dann hergegangen und hat gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt bombardiert er. Und im Endeffekt hat er leere Anlagen bombardiert und die Iraner haben leere Stützpunkte der Amerikaner in der Region beschossen.
Alles klar.
Damit gibt es aber jetzt die Chance für einen Neuanfang.
Ich wollte gerade fragen, ich möchte vielleicht einen Ausblick geben auf die Dynamiken. Ich weiß, wir haben keine Sie haben keine Glaskugel, ich auch nicht. Wie könnte sich dieser Krieg oder die Situation zwischen Israel und dem Iran entwickeln?
Es hängt davon ab, ob es zu einem Krieg gegen Hisbollah kommt. Auf die Hisbollah kann Hisbollah ist da so Teil des iranischen Systems. An sich könnte da ein kalter Waffenstillstand schon möglich sein. Auf Dauer, wenn halt nicht mehr angegriffen wird von der israelischen Seite oder von der iranischen. Aber wäre das durchaus möglich. Miteinander reden werden die nicht können. Aber die große Frage ist, gelingen direkte Gespräche oder indirekte über die Nuklearfrage mit den Amerikanern? Und dann ist halt die Frage, wie das jetzt mit Gaza weitergeht. Ja. Das heißt, die Beschwerden, die Angriffe, dass da ein Genozid stattfindet, sind das sehr schwerwiegend. Die Hungersnot, die vielen Toten sind ja über 400.000 jetzt. Das alles wiegt sehr schwer und da sehe ich eigentlich noch wenig politischen Plan. Ich sehe keinen Plan für den Wiederaufbau. Und aus Netanyahus Sicht ist es jetzt zumindest einmal eine Zeit lang gelungen, das zu stabilisieren. Er kann Sieg erklären. Er kann sagen, das iranische Nuklearprogramm ist zurückgesetzt worden. Dann bringt er die Iraner eine Zwickmühle zu sagen, wir haben ja noch ein Geheimnis. Oder zu sagen, ja, es ist nichts passiert, was er auch, eben auch nicht mehr glaubt.
Dann würde ich sagen, Herr Posch, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Und auch danke für den Überblick und Ihre Einschätzung. Wir wissen, die Situation vor Ort könnte sich jederzeit ändern. Deshalb danke für die Einladung. Ja.